Gott hat sein Volk gesehen, so wie er eigentlich jeden sieht, am Anfang seines Dienstes, als jemand, der befähigt wird zum ganzen Dienst. Und jeder, der gläubig geworden ist, entdeckt am Anfang dieses Faszinierende, dass man in eine Sache hineintritt, die unser ganzes Bewusstsein erweitert und die unsere Möglichkeiten bei weitem vergrößert. Es ist ein Unterschied, ob man als Kalb immer nur bei der Mutter ein bisschen Milch nuckeln kann und nachher sich die trockene Steppe abzuweiden hat, oder ob man dann das erste Mal endlich ordentliche Arbeit machen darf und dann noch sowas Herrliches, wo man den ganzen Tag nur im Kreis herumrennt, kein Bär fällt einen an, keiner treibt einen richtig, ab und zu mal kurz vorm Einlegen kriegt man gleich einen Stuck von hinten und ansonsten schlägt man sich den Bauch voll. So ungefähr geht ja auch bei uns der Dienst Gottes los. So richtig, man schöpft aus dem Vollen. Das ist aber erst der Anfang des Trainings Gottes. Ich wollte, dass sie dann pflügen und ecken. Das Ecken ist eine erheblich leichtere Arbeit als das Pflügen. Das Pflügen ist richtig schwer. Wenn wir also unsere erste Eingewöhnung im Dienst Gottes haben, dann kommt so eine richtig schwierige Zeit. Das ist schwerer als das, was danach sein wird. Und ich kenne zumindest niemanden, der da voller Begeisterung dabei bleibt. Ich glaube, jeder hat erstmal gegen den Reflex zu kämpfen, da wieder los, da wieder abzuhauen. Das will ich nicht. Also wenn Christsein das bedeutet, dass es so schwer ist, nee, dann spare ich mir das lieber. Und doch ist es der Weg Gottes. Und er sagt, ich wollte, als ich die Schönheit ihres Halses sah, das heißt nämlich, dann hat sie schon Fett angesetzt, dass sie jetzt in die Bewährungsprobe tritt. Und dort ist Israel ausgebrochen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von mit Kühen pflügen. Aber ich schätze, es gibt einfach Tiere, die sind dann so widerspenstig, die eignen sich nicht. So wie es Kinder gibt, die sind so widerspenstig, die eignen sich nicht, was zu lernen fürs Leben. Und so gibt es Gläubige, die eignen sich nicht für den Dienst. Denn die bleiben nur so lange dabei, wie es bequem ist. Das sagt Jesus. Nachher, wenn Leid oder Verfolgung kommt, brechen sie ab. Sie sind mit Freude dabei, solange es schön und lustig ist, und danach ist Schluss. Und dann müssen wir uns hüten, dass wir uns dann in dieser Situation nicht auf diesen Weg des Götzendienstes begeben. Denn das sind die Schnittstellen, wo man sich dann Gott versucht, so hinzubasteln, wie man selber das möchte. Das ist die große Gefahr. Das passiert nicht am Anfang, dass alles eitel Sonnenschein. Das passiert, wenn wir erstmals die Last des Dienstes zu schmecken kriegen. Dann möchten wir nicht, und dann möchten wir das so, ich sag mal, dann möchten wir uns das nach unserem Gusto hindrehen. Wie Israel in der Wüste. Wann war das, als sie das goldene Kalb gemacht haben? Und was war da? Als sie es nicht ertragen konnten. Dass Gott geboten hatte, selbst das Tier, was den Berg berührt, muss sterben. Das konnten sie nicht ertragen, dass Gott so hart ist. Gibt es nicht das Ähnliche heute? Man kann Gott aushalten als lieben Gott, aber nicht als Gott, der Herr, der das Sagen hat und der uns strukturiert, statt dass wir ihn strukturieren. Und dort fallen viele Menschen ab, wenn sie merken, ihre Gebete sind nicht wie so ein Getränkeautomat, wo man was reinschmeißt und unten kommt das Gewünschte raus, sondern es ist ein Kampf. Bis wir gelernt haben zu kämpfen. Dann ist es ein Sieg. Aber ich kann erst siegen, wenn ich kämpfen gelernt habe. Und das ist im geistlichen Leben nicht anders wie im natürlichen. Und da brechen Leute aus. Und da brechen sie unter Umständen auf Dauer weg. Das sind Dinge, die kann man bis heute beobachten. Menschen, die hoffnungsvoll beginnen, knicken weg in Schwierigkeiten und gehen dann ihren Weg und nicht mehr den Weg Gottes. Warum wollte Gott? Naja, warum wollte Gott, dass sie fliegen? Warum wollte Gott, dass sie fliegen? Warum das Schwierige? Frucht hatten sie gebracht. Richtig. Es heißt, sehet euch nach Gerechtigkeit. Erntet gemäß der Gnade, brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Das ist das. Damit Saat und Ernte als Prozess beginnt. Denn die erste Ernte, die wir einbringen, haben andere in uns gesät. Wir ernten am Anfang immer den Glauben anderer, unserer Eltern, unserer Großeltern, vieler verschiedenen gestandenen Männer und Frauen Gottes. Und Gott will, dass wir selber hineinkommen in diese Fruchtfolge. Und das bedeutet, dass wir lernen, die Last des Dienstes zu tragen. Und es ist nichts Furchtbareres, als wenn aus dem Werk des Glaubens etwas folgt, was dann im Fleisch endet. Und das hat der Glaubende nicht allein in der Hand. Wirklich. Ich sage mal nur ein Beispiel. Wie kann der Prophet Elisa einen Mitarbeiter haben, der so geldgierig ist? Wem kann man dafür einen Vorwurf machen? Elisa nicht. Ich glaube, heute macht man sogar sowas, dass man sagt, na ja, der hat ihn bestimmt nicht richtig ausgebildet. Aber es ist die Verantwortung des Schülers, in den Wegen seines Lehrers zu gehen. Es ist unsere Verantwortung, in den Wegen Jesu zu gehen und nicht seiner Verantwortung, dass wir da drinnen laufen. Da gibt es viel Unsinn unter Gläubigen. Da wird viel Quatsch erzählt. Und da wird auch viel Quatsch gebetet. Oh Gott, mach doch das der oder jenes. Gott ist kein Manipulator. Ich darf nicht Gott damit in den Ohren liegen, dass er Menschen zur Umkehr treibt. Ich muss den Menschen in den Ohren liegen, dass sie zu Gott umkehren. Das ist der richtige Weg. Es gibt einen Haufen Manipulation, die sich fromm tarnt. Es ist unsere Verantwortung, Menschen zur Umkehr zu rufen und nicht Gott in den Ohren zu liegen, dass er irgendwelche Menschen ändert. Das macht er nämlich nicht. Er hat uns Würde und Verantwortung gegeben, Entscheidungen zu treffen. Und es ist nicht legitim, dass wir Gott nerven mit solchen Pseudogebeten. Es ist die Verantwortung eines Menschen, in den Wegen Gottes zu gehen und nicht die Verantwortung Gottes, den Menschen in seinen Wegen in seinen Weg zu zerren. Das wird nie funktionieren.
Ja, wenn ich jetzt, Sie wolltest mir auch dazu nennen, warum ich bitte, dass er jemandem das Herz öffnet für sein Wort oder die Ohren oder die Augen, dass er erkennen kann.
Doch, das kann man tun. Aber man muss wissen, dass man damit die Verantwortung desjenigen vergrößert. Denn Gott wird dieses Gebet immer beantworten. Und wenn der andere mit trotz geöffneten Herzens nicht die Wege Gottes geht, dann hat er eine größere Verantwortung. Dann kommt ein schwereres Gericht auf ihn.
Ja gut, da kann ich aber gebeten, dass er es nicht über die Kraft hinaus macht, macht er doch eh nicht.
Eigentlich. Macht er sowieso nicht, also brauche ich das auch nicht zu bitten. Also muss ich den Menschen mahnen. Das ist unser Dienst. Allenthalben ermahnen wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Dem, der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist unsere Botschaft. Man braucht kein riesiges Bibelwissen haben und Leute überzeugen, sondern diesen Kernsatz sagen. Gott will, dass du mit ihm versöhnt lebst. Und der Weg dazu ist Jesus Christus. So einfach ist das Evangelium. Und dann ist es an den Menschen umzukehren. Wir müssen niemanden dazu belabern. Aber wehe, wenn einer nicht hören will. Gott will Gerechtigkeit, er will Gnade und er will, dass wir ihn suchen. Dass sich Gerechtigkeit bei uns ereignet. Ich will, dass er mich sucht, heißt es, dass ich Gerechtigkeit regnen lasse. Gott will, dass Gerechtigkeit und Gnade wirken. einmal sollen wir es tun und zum anderen wird er es ergänzen. So verstehe ich diesen Vers. Ja, pflüget und sät und ich will regnen lassen. So wie Paulus sagt, Apollos hat gepflanzt. Nee, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat Wachstum gegeben. Arbeitsteilig. Menschliche und göttliche Wirksamkeit zusammen. Ich tue, anderer tut, Gott schenkt. Das ist gemeinsam. Es nützt nämlich nichts, wenn ein Bauer ein halbes Jahr im Bett oder auf den Knien liegt und Gott anfleht, dass er Wachstum und Gedeihen schenkt, wenn er vorneweg nicht gesät hat. Versteht das? So sind wir beteiligt an den Werken Gottes. Sind wir immer neu herausgefordert zu tun und dabei gleichzeitig den Segen Gottes zu warten. Nicht eins oder das andere. Das haben die ganz frühen Mönche erkannt. Bete und arbeite. Das war ihr Credo. Und das hat Gott gesegnet. Und so funktioniert es auch bis heute. Aber ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge gegessen. Und wenn wir den Zusammenhang betrachten, fürchte ich, dass damit der Lohn der Passivität gemeint ist. Es gibt nämlich nichts Neutrales. Entweder ich bin aktiv in den Werken Gottes oder ich verstricke mich in die Werke der Lüge, die Werke des Teufels sind. Er ist ja der Vater der Lüge. Man kann sich nicht neutral halten. So nach dem Motto, ich tue nichts Böses, das ist schon gut genug. Jesus sagt, wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Entweder wir wandeln in den Wegen Gottes und in dem Fall, wir setzen uns ein für Gerechtigkeit und Gnade und dann segnet Gott mit noch mehr Gerechtigkeit. Oder wir werden automatisch zu Zerstörern. Und von daher, ich habe das Passivität genannt, ich nenne das auch, das ist der Fluch der Faulheit. Deswegen heißt es in den Sprüchen, auch wer seine Hände lässig regt, ist ein Bruder des Verderbers. Faulheit ist teuflisch. Das ist nicht nur eine menschliche Schwäche, sondern das ist eine wirkliche satanische Macht. Wer seine Hände lässig regt, also wer nachlässig seinen Job macht, ist ein Bruder des Verderbers oder des Zerstörers. Man macht sich dort eins mit dämonischen Kräften. Und das sagt ihr dem Gottesvolk, ihr Lieben. Das sagt er nicht über irgendwelche Heiden. Das ist uns gesagt. Und wenn wir nicht lernen, wirklich mit unseren Händen Gutes zu tun, dann sind wir schon automatisch auf der anderen Seite. Dann wird uns der Teufel benutzen zur Zerstörung. So einfach ist das. Und da müssen wir durchbrechen und dürfen uns nicht in solche Haltung hinein manövrieren. Weil du auf deinen Weg vertraut hast, auf die Menge deiner Helden, so wird sich Kriegslärm erheben gegen deine Völker und alle deine Festungen werden verwüstet, wie Schalman Bet Arbeel verwüstete am Tage der Schlacht, da die Mütter samt den Kindern zerschmettert, die Mutter samt den Kindern zerschmettert wurde. Was ist das Problem, was hier angesprochen wird? Soll ich nochmal vorlesen? Weil du auf deinen Weg vertraut hast, auf die Menge deiner Helden, so wird sich Kriegslärm erheben gegen deine Stämme und alle deine Festungen werden verwüstet, wie Schalman Bet Arbeel verwüstete am Tag der Schlacht, da die Mutter samt den Kindern zerschmettert wurde. Genau das. Weil du auf deinen Weg vertraut ist. Das ist das Üble. Was will man stattdessen? Ja, wie steht das? Wo steht das? Gibt einen wunderbaren Abschnitt dazu. Sprüche 3. Kannst du zitieren? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird deine Steine gerade machen. Gerade diese Form von zerstörerischem Selbstvertrauen, die nämlich Menschen mit einem geringen Selbstvertrauen haben, die beißen sich oft auf ihren einmal gewählten Weg regelrecht fest. Ein starker Mensch lässt sich korrigieren. Ein Mensch, der in Gott ruht, lässt seinen Weg prüfen, von Gott, von anderen. Ein Mensch mit einem zerstörten Selbstvertrauen verbeißt sich in seinen eigenen Weg. Und dann hat es regelmäßig zerstörerische Folgen. Weil du auf deinen Weg vertrautest. Und stattdessen sollen wir auf Gott vertrauen und uns nicht auf zwar von ganzem Herzen auf Gott vertrauen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand stützen. Der führt uns damit in die Irre. Oder dabei in die Irre. Und indem wir ganz auf Gott vertrauen, das heißt nämlich nicht passiv zu sein. Das heißt wirklich Wege zu gehen und dann den Blick weiterzukriegen. Ah, er ist ja schon da. Er ist mir schon vorausgegangen. Hätte es alleine gar nicht gesehen. Er hat mich unsichtbar geführt. Das ist auf den Herrn vertrauen. Mit ganzem Herzen. Nicht ab und zu die Augen zu machen in der Hoffnung oder in der Befürchtung, dass Gott seinen auch gerade zu hatte. Sondern offenen Herzens gehen. Zu sagen, Herr, ich weiß deinen Weg nicht, aber ich versuch's mal. Und falls es der Fall ist, ich bin bereit, sofort umzukehren. So lernt man Gott zu vertrauen. So haben es auch die Apostel gemacht. Das hat mich so beruhigt. Wenn das in Apostelgeschichte 16 liest. Das waren keine Übermänner, sondern, dort heißt es, wir versuchten dorthin zu fahren und der Geist Gottes verhinderte es. Daraufhin beschlossen wir das zu tun. Aber dann kam das. Und dann hatte Paulus nachts ein Gesicht und sagt, komm, und es erschien ihm im mazedonischen Mann, komm herüber und hilf uns. Daraus schlossen wir, dass der Herr uns dorthin gerufen hatte. Wunderbar. Sein Einwirken, unser Probieren und beides zusammen ergibt den Weg Gottes. Und dann treffen sie dort und auch dort wieder diese Lockerheit. Er hatte im Traum einen mazedonischen Mann. Und auf wen trifft er? Auf eine griechische Frau. Komisch, oder? Diese Flexibilität hat Gott und die mutet er uns auch zu. Das ist nichts für überdrehte Spinner, das ist nichts für zwanghafte Typen, die dann sagen, oha, wo ist jetzt dieser Mann, den du im Traum gesehen hast? Oh Paulus, du wirst dich geirrt haben, komm, lass uns wieder zurücksegeln. Sondern sie gehen dann, sie schlossen daraus und dann wird dieser Weg nicht mehr in Zweifel gezogen, dann wird gegangen. Und dann tut Gott dieser Frau das Herz auf. Und so wird die erste Gemeinde in Europa gegründet. Versteht ihr, diese Nüchternheit des Tuns auch, das ist das, was mich so fasziniert, dass wir einerseits nicht unseren Verstand leiern müssen, bis er Blasen schlägt, andererseits nicht irgendwelche zwanghaften Marionetten werden, die nur noch auf Knopfdruck und auf Drahtzug reagieren, sondern dass wir in Beteiligung mit Gott seine Werke tun. Das ist so schön. Das macht das so spannend, auf den Wegen Gottes unterwegs zu sein. Und zu so einem, wirklich kann man sagen, zum Abenteuer. Richtig was für Kinder. Als seine Kinder dürfen wir nicht wie Kinder am Verstand, sondern als Kinder an der Bosheit, dass wir ohne Arg sind, ohne böse Befürchtungen, ohne zweifelnde Überlegungen, so wird es uns gesagt, in den Wegen Gottes laufen. Und gerade worauf man vertraut, nämlich auf seine Stärke, das wird zum Verhängnis. Genau das ist dann mit Israel passiert. Und zwar auf die schlimmste Weise, dass weder Mutter noch Kind geschont werden. So hat man euch getan, Bet-El, wegen der Bosheit eurer Bosheit. Diese klassische Verdopplung steht hier im Urtext. Mit dem Morgenrot wird Israels König völlig vernichtet sein. Boah, schreckliches Wort am Ende. Und ich wage das, uns so in diese Woche hinein zu entlassen, mit diesem Warnwort Gottes. So hat man euch getan, Bet-El. Was ist gleich noch Bet-El? Haus Gottes. Kirche würde man heute sagen. Gemeinde. Denn es ist das Haus Gottes. Bet-El. Da geht das ganze Gericht Gottes drüber. Wegen der Bosheit eurer Bosheit. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wie gestern Abend wirklich wichtig, dass man umkehrt von diesen Dingen, dass man nicht anderen die Verletzungen nachträgt, dass man nicht selber so rumrennt als einer, der andere verletzt, sondern dass wir die Bosheit überwinden durch die Gnade und Gerechtigkeit Gottes. Dann wird uns ein anderes Morgenrot aufgehen. Denn Morgenrot ist ja die Hoffnung. Das ist die Hoffnung auf einen neuen Tag. Mit dem Morgenrot wird ein König vernichtet sein. Dann ist es vorbei mit der selbstgewählten Herrlichkeit. Das ist auch das letzte Wort Gottes. Über alle Bosheit und Ungerechtigkeit hat er schon ein Urteil gefällt. Das wird keiner aufhalten. Jesus ist nicht umsonst gestorben und umsonst wieder aufgestanden, dass sich einer da drum herummogeln könnte und sagen, naja, ich will das nicht, also gilt das für mich nicht. Sondern das Urteil über alle Ungerechtigkeit und Bosheit des Menschen ist schon gefällt, nämlich der Tod. Entweder nehme ich den stellvertretenden Jesu für mich an, oder ich werde da hinein gebeugt werden. Und das ist für mich tröstlich. Und deswegen ist das kein schlimmes Wort, sondern ein befreiendes Wort. Und steht das anstelle des Neutestamentlichen, rächet euch nicht selber, ihr Lieben, denn mein ist die Rache, spricht der Herr. Und wenn wir auch Unrecht leiden in den Wegen Gottes, dann hat er darüber die Kontrolle und wird seinem Volk am Ende Recht verschaffen. Und wenn Jesus wiederkommt, dann, um Gericht zu halten, dann die heiligen Zehntausende mit. Und da möchte ich dabei sein, um mit das Gericht Gottes zu üben, und zwar von der anderen Seite, nicht als einer, der gerichtet wird, sondern über den das Gericht Gottes schon weggegangen ist. So wie ein Waldbrand über das vorher schon Abgebrannte nicht mehr drüber weggehen kann. Das war schon verbrannt. Und das ist ungefähr unsere Stellung in Christus. Das Urteil über die Sünde, auch über unsere Sünde, ist schon vollzogen. Deswegen wird kein zweites Gericht vergreifen. Und dafür ist es Grund, Gott zu danken. Amen.